Liebe Gemeinde, die Predigt heute Morgen ist eine Predigt, die ich gehört habe von Tim Keller aus New York. Der ist Pastor der Redeemer Presbyterian Church in New York, in Manhattan. Und vor zwei Jahren waren Martina und ich mal bei ihm im Gottesdienst, als wir ein Wochenende in New York sein durften. Und seitdem sind wir von der Art, wie er das Wort auslegt, ganz beeindruckt. Und es gibt seine Predigten nur in Englisch. Und heute habe ich gedacht, da gebe ich euch mal eine Predigt von ihm auf Deutsch wieder. Und unterbreche damit meine Petrus-Reihe, weil wir sind im Moment tatsächlich viel mehr als angenommen. Und eigentlich wären ja viele von uns gar nicht da und dann hätten die Predigtreihe verpasst und es wäre ja schade. Und so hören wir jetzt eine Predigt, die Tim Keller ausgearbeitet hat und ich habe sie für uns übersetzt und trage sie uns jetzt vor. Also sagen wir zu 99% das, was Tim Keller geschrieben und gesagt hat. Es geht dabei um eine Bundesbeziehung mit Gott. Das fünfte Buch Mose ist eine Zusammenfassung verschiedener Predigten von Mose an das Volk Israel, bevor er starb. Es ist also das, was er zum Schluss, zum Ende seines Lebens dem Volk mitteilen wollte. Und das ist eben das Wichtigste, was er ihnen jetzt zum Schluss nochmal sagen möchte, was er im Grunde in sie einhämmert. Er sagt, ihr müsst in einen Bund mit Gott eintreten. Das ist der Predigttext, den wir hier gehört haben. Für Mose ist diese Sache von oberster Bedeutung. Wenn er am Ende seines Lebens nochmal unterstreicht, ihr steht in einer Bundesbeziehung mit Gott. Auf Englisch heißt das Covenant Relationship. Wir müssen uns also fragen, was ist ein Bund? Was ist eine Bundesbeziehung? Was können wir uns darunter vorstellen? Wenn wir den Abschnitt mit dieser Frage im Hinterkopf lesen, dann lernen wir folgende Punkte. Nämlich zuerst, das seht ihr auch auf eurem Gottesdienstblatt, die Gliederung, die Einzigartigkeit des Bundes. Zweitens, das Geheimnisvolle des Bundes. Und drittens, der Held des Bundes. Die Einzigartigkeit einer Bundesbeziehung. Ja, da mag manch einer denken, der Ausdruck Bund ist im Grunde etwas Unübliches in unserem Sprachgebrauch. Mit wem schließen wir Bünde? Gibt es nicht vielleicht eine bessere, modernere, zeitgemäßere Beziehung, wenn ich mein Verhältnis zu Gott beschreiben möchte? Und die Antwort ist nein, weil die moderne Gesellschaft im Grunde jetzt zwar keine Entsprechung, keine Kategorie mehr hat, also diesen Ausdruck nicht mehr richtig einordnen kann, trotzdem ist eben dieser Begriff an sich, Bundesbeziehung mit Gott, ganz wichtig. Wenn wir lernen möchten, was eine Bundesbeziehung ist, dann schauen wir noch einmal in die Verse 11 und 12 des Predigttextes. Damit trittst du in den Bund des Herrn, deines Gottes, und unter den Eid, den der Herr, dein Gott, dir heute auflegt, dass er dich heute zum Volk für sich erhebe und er dein Gott sei. Dabei fallen uns zwei Dinge auf. Die Sprache, die hier verwendet wird, ja, bedient sich vieler persönlicher Fürwörter und bringt damit Liebe und Intimität zum Ausdruck. Es heißt, wir sind sein Volk und er ist unser Gott. Also die Beziehung ist eng. Es ist so etwas wie, wenn ich sage, meine Martina oder meine Hanna, dann ist es ganz klar, die gehören zu mir. Das unabhängig, wie sie sich benehmen, sind direkt mit mir verbunden. Und ich würde, wenn sich Hanna mal nicht so benimmt, wie ich mir das wünsche, würde sie immer noch meine Hanna sein. Also dieser Ausdruck von Intimität und von bedingungsloser Zugehörigkeit, das lesen wir hier. Und des Weiteren lesen wir einen Ausdruck aus der Gerichtssprache, nämlich Eid. Der Bund ist also eine Beziehung, die ja sehr persönlich ist, die von Liebe und Intimität, Vertrautheit geprägt ist und ja im Grunde viel mehr als eine rechtliche Beziehung sein kann. Aber gleichzeitig ist es eben auch eine rechtliche Beziehung, eine verlässliche Beziehung, eine verbindliche Beziehung, viel verbindlicher und verlässlicher als vielleicht eine persönliche Beziehung sein kann. Diese Bundesbeziehung zu Gott ist also eine höchst erstaunliche Mischung aus Gesetz, nämlich Eid, und Liebe, mein. Und durch den rechtlichen Aspekt wird die Beziehung im Grunde noch liebevoller und intimer. Grundsätzlich ist ein Bund ein freiwilliges, beidseitiges und verbindliches Versprechen, sich gegenseitig zu lieben und zu ehren, unabhängig von den Umständen. Für diese Art der Beziehung, ja, oder diese Art der Beziehung ist in unserer modernen Gesellschaft im Grunde schon einigermaßen unüblich geworden oder vielleicht altmodisch, weil sich die moderne Gesellschaft immer um das Individuum dreht. Es dreht sich immer um die Erfüllung der Bedürfnisse des Einzelnen, also meiner Bedürfnisse. Mein persönliches Glück, meine Erfüllung, meine Rechte stehen im Vordergrund und sind der absolute Maßstab für eine Beziehung bei uns jetzt in der modernen Gesellschaft. In der modernen Gesellschaft beginnt eine Beziehung im Grunde unter folgender Voraussetzung. Ich werde sein, wie ich sein sollte, solange du bist oder du sein wirst, wie du sein solltest. Ansonsten bin ich weg. Also, wenn du meine Erwartungen nicht erfüllst, dann ist unsere Beziehung zu Ende. Das ist in der heutigen Zeit im Grunde die Einstellung, mit der viele Leute in eine Beziehung gehen. Eine Bundesbeziehung unterscheidet sich davon total. Da heißt es, ich werde so sein, wie ich sein sollte, ob du so bist oder sein solltest oder nicht. Das heißt, ich stehe zu dir, ganz egal, wie du bist. Also, ich habe nicht die Erwartung, dass du etwas für mich erfüllst, sondern ich habe das Versprechen, ich gebe dir die Zusage, ich werde immer bei dir sein. Das ist eine Bundesbeziehung. Und dies funktioniert natürlich nur so, nur wenn es beide machen. Wenn also nur einer sich hingibt und der andere nur nimmt, dann endet das in Missbrauch, in Ausnutzung, dann wird das nicht klappen. Aber wenn du wirklich einen Bund eingehen solltest, wo beide Partner sagen, du bist wichtiger als ich, die Partnerschaft ist wichtiger als meine eigenen Bedürfnisse, dann gebe ich ein Stück meiner Unabhängigkeit auf, dann gebe ich einen Teil meiner Freiheit auf, aber ich gebe ein Geschenk der Liebe in dem Fall. Wenn ich sage, ich halte an dir fest und an der Beziehung, auch wenn es meinen Bedürfnissen im Moment nicht entspricht. Das heißt, ich opfere meine Bedürfnisse für dich. Das ist Bundesbeziehung. Wenn also wirklich beide Parteien einer Beziehung das so sagen können und wollen und auch so meinen, das ist eine Bundesbeziehung. Dann ist das eine weitaus erfüllendere Beziehung und eine weitaus tiefere und innere Beziehung, eine weitaus lebensveränderndere Beziehung als die übliche konsumierende Partnerschaft, wo beide Parteien sagen, ich bleibe so lange bei dir, wie du meine Bedürfnisse stillst. Aber nicht jede Beziehung, die man hat, ist eine Bundesbeziehung. Nicht jede Partnerschaft ist eine Bundesbeziehung. Es gibt auch Konsumentenbeziehungen. Also zum Beispiel die Beziehung zu meinem Bäcker. Ich kenne meinen Bäcker, wir grüßen uns freundlich. Wenn ich komme, dann ich kaufe bei ihm. Aber wenn jetzt in der Nähe, wenn es einen anderen Bäcker gibt, wo ich vielleicht besser hinkomme, der vielleicht bessere Brötchen hat und sogar billiger ist, dann bin ich weg. Dann habe ich eine neue Beziehung zu einem neuen Bäcker. Das ist dann eine Konsumentenbeziehung. Es gibt also viele Beziehungen, das sind im Grunde die meisten Beziehungen, die wir haben, sind häufig dann in einer geschäftlichen Art, das sind Konsumentenbeziehungen und es gibt eben andere Beziehungen, die sind angelegt wie eine Bundesbeziehung. Und eine Bundesbeziehung ist zum Beispiel auch die Ehe. Die Beziehung zu unseren Kindern ist eine Bundesbeziehung. Und es gibt auch Freundschaften, die wie eine Bundesbeziehung geführt werden. Das liegt so etwa in der Mitte. Manche Freundschaften sind Bundesbeziehungen, andere Freundschaften sind vielleicht etwas oberflächlicher. Aber jetzt komme ich zum Punkt. Wenn ein Bund eine Beziehung ist, die besonders tief und verlässlich ist, besonders liebevoll und erfüllend, besonders herrlich, dann muss die Beziehung zu Gott durch und durch eine solche Bundesbeziehung sein. Es muss so sein. Wir können mit Gott keine Konsumentenbeziehung führen. Gott führt mit uns keine Konsumentenbeziehung, sondern wir haben diese Bundesbeziehung. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, das die modernen Menschen von heute mit diesem Bundesgedanken haben. Sie haben Schwierigkeiten, Gesetz und Liebe zusammenzubringen. Der moderne Mensch sagt laut Soziologen, ich bin spirituell, aber nicht religiös. Er will damit sagen, ich glaube an Gott, aber ich schließe mich keiner religiösen Institution an. Ich will eine Beziehung mit Gott, aber ich gehe doch nicht in die Kirche. Ich lasse mir doch nicht sagen, was ich tun oder lassen oder glauben soll. Ich werde doch meine Unabhängigkeit und Freiheit nicht aufgeben. Ich will selbst entscheiden, was richtig und falsch für mich ist. Mit anderen Worten, die meisten Menschen sagen, sie wollen eine persönliche Beziehung zu Gott, aber auf keinen Fall eine Bundesbeziehung, so wie wir sie gerade beschrieben gehört haben. Aber die Bibel sagt, das ist absolut unmöglich. Gottes Beziehungen sind immer Bundesbeziehungen. Gott hat einen Bund geschlossen mit Adam, mit Noah, mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob, mit David, mit Mose. Gott schloss einen Bund mit jedem, mit dem er eine Beziehung einging. Das ist also Punkt 1. Ein Bund ist eine absolut einzigartige Beziehung, eine Mischung aus Gesetz und Liebe. Der bringt besonders tiefe, erfüllende und lebensverändernde Beziehungen hervor. Und es ist darüber hinaus die einzige Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu treten. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich das Geheimnisvolle im Zusammenhang mit dem Bundesschluss. Jeder Bundesschluss basiert auf Bedingungen und Konditionen, auf Vertragsbedingungen. Ein Bund ist mehr als ein Vertrag, er ist nicht weniger. In Vers 8 heißt es ausdrücklich, dass den Anweisungen dieses Bundes genau Folge geleistet werden soll. Wir lesen nochmal. So haltet nun die Worte dieses Bundes und tut danach, auf dass ihr glücklich ausrichten könnt all euer Tun. Wenn du die Vertragsbedingungen erfüllst, erhältst du Lohn oder biblisch Segnungen. Wenn du sie verletzt, erhältst du eine Strafe. Oder wie es die Bibel im Kapitel vorher ausdrückt, Flüche. Also das 28. Kapitel, das ist ja im ersten Teil, die ersten 14 Verse, das sind dann alle Segnungen, die dem Volk Israel zugesprochen werden. Und vom Vers 15 bis 68 kommen dann die ganzen Flüche, die das Volk erleiden wird, wenn es denn diesen Bedingungen nicht nachkommt. Die Vereinbarungen über Lohn und Strafe machen einen Vertrag. Wir hatten gesagt, ein Bund ist ein Vertrag, eine rechtliche Größe. Und diese Vereinbarungen über Lohn und Strafe machen einen Vertrag wertvoll und verbindlich. Das animiert sich, an einen Vertrag zu halten, wenn ich eine Strafe bekomme, wenn ich ihn breche. Und Ich lese nochmal die Verse, die sich an den Predigttext anschließen. Denn hier geht es nochmal um die Flüche, wenn der Bund gebrochen wird. Das sind die Verse 18 bis 20, die stehen jetzt nicht mit auf unserem Blatt. Lasst niemand, der die Worte dieses Fluches hört, sich dennoch in seinem Herzen segnen und sprechen, mir wird es wohl gehen, auch wenn ich wandle nach meinem verstockten Herzen, damit nicht fortgerafft werde das Wasserreiche mit dem dürren Land. Einem solchen Mann wird der Herr nicht gnädig sein, sondern sein Zorn und Eifer wird entbrennen gegen ihn. Und es werden sich auf ihn legen alle Flüche, die in diesem Buch geschrieben sind. Und seinem Namen wird der Herr austilgen unter dem Himmel. Und wird ihn zum Unheil absondern aus allen Stämmen Israels, nach allen Flüchen des Bundes, der in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben ist. Gott sagt also in diesem Vers 19, er wird niemals die Übertretungen des Bundes vergeben, sondern sein Zorn wird den Übertreter vernichten und alle Flüche des Bundes werden über ihn kommen. Es heißt also, Gott wird niemals vergeben. Er wird nicht gnädig sein. Aber wenn du das hörst, dann denkst du dann nicht, Moment mal, ich dachte, Gott wäre ein gnädiger Gott, ein vergebener Gott. Wofür ist ein Bund gut, der Strafe und Fluch ankündigt, aber am Ende sagt Gott dann doch, ach, macht nichts. Wen kümmert es? Ich vergebe es dir. Also, wie soll das funktionieren? Und hier kommen wir eben zu diesem ganz zentralen biblischen Geheimnis. Wenn wir hier den Bundesgedanken richtig verstehen, dann stoßen wir zum Herzen der biblischen Botschaft vor. Dann verstehen wir das Evangelium. Denn auf jeder Seite der Bibel, in jedem Buch, im Alten und im Neuen Testament, finden wir Aussagen wie diese. Ich kann ungehorsame Menschen nicht segnen. Ich kann nicht. Ich bin ein heiliger Gott, ein gerechter Gott. Ich kann Sünde nicht übersehen. Ihr müsst gehorchen. Selbst ein weltlicher Richter würde aus der Stadt gejagt werden, wenn er ungerecht richten würde. Aber ich bin ein gerechter Richter, sagt Gott. Aber es gibt auch hunderte Stellen, die besagen, ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nicht aufgeben. Ich werde dich nicht verwerfen. Diese Bibelstellen finden sich immer und immer wieder in der Bibel. Die finden sich in den Psalmen, mitunter in einem Psalm. Ich kann dich nur segnen, wenn du dies tust. Und dann, ich werde dich segnen, egal was geschieht. Diese scheinbar unauflösliche Spannung durchzieht die ganze biblische Botschaft wie ein roter Faden unter allen roten Fäden, die da drin sind. Denn immer wieder beobachten wir, wie die Menschen in der Bibel versagen, fallen und den Bund brechen. Dann kommt natürlich die Frage auf, wird Gott den Menschen nachgeben? Aber was ist dann mit seiner Heiligkeit? Oder wird er sie aufgeben? Aber was ist dann mit seiner Treue? Theologisch gesprochen steckt die Frage dahinter, sind die Segnungen Gottes an Bedingungen geknüpft oder sind sie bedingungslos? Das ist die Frage. Und das Problem ist, dass die Bibel widersprüchliche Antworten auf diese Fragen zu geben scheint. Und fast jeder von uns beantwortet sie entweder so oder so. Und deshalb kann man extrem leicht auf beiden Seiten vom Pferd fallen, anstatt die ausgewogene biblische Antwort zu geben. Die meisten Menschen, im Grunde wir alle, lassen uns in der Regel einer dieser beiden Gruppen zuordnen. Die einen verstehen die Bibel liberal und kommen zu dem Schluss, ja, wir sollten Gott gehorchen, wir sollten gut sein und seinen Wegen folgen, aber am Ende vergibt er doch jedem. Oder wir sind auf der konservativen Seite und kommen zu folgendem Schluss. Oh ja, Gott ist ein liebender Gott. Aber am Ende musst du gut sein, sonst wird er dich nicht lieben. Jeder steht entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Jeder sagt entweder, das Gesetz ist die erste Realität und die Liebe tritt dahinter zurück. Also die Segnungen sind an Bedingungen geknüpft. Oder er sagt, die Liebe ist die oberste Realität und das Gesetz ist zweitrangig für ihn. Für ihn sind die Segnungen somit grundsätzlich bedingungslos. Diese beiden Pole bilden sich. Weil es so schwer ist, diese Spannung, die eben im Zentrum des Bundes ist, aufzulösen. Auf diese Weise tendieren die meisten von uns eben zum Liberalismus oder zum Moralismus. Das Grundgefühl ist dann entweder, ach, ich kann doch mehr oder weniger tun, was ich will, Gott liebt mich sowieso, oder der Mensch fühlt sich schuldbewusst und verdammt und kann niemals aufatmen. Und die Bibel löst diese Spannung so nicht auf. In Richter 2, Vers 1 sagt Gott, ich wollte meinen Bund mit euch ewiglich nicht brechen. Und zwei Verse später heißt es, ich werde dich nicht segnen, wenn du mir nicht gehorchst. Ein Kommentator hat dazu mal geschrieben, Gott sagt es ungefähr so, ich habe geschworen, euch in Ewigkeit zu segnen, aber ich habe ebenfalls geschworen, keine ungehorsamen Menschen zu segnen. Was habt ihr mir angetan? Und mit welchen beängstigenden Mitteln, meint ihr, werde ich dieses Problem lösen? Ja, wie lösen wir das Problem? Die Antwort auf dieses Problem ist im zweiten Teil des 12. Verses zu lesen. Da steht, wie er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Wie hat Gott denn mit Abraham den Bund geschlossen? Wie hat er ihm denn geschworen? Und wo hat Gott den Eid hergenommen? Die Antwort dazu hat uns Dominik vorgelesen. In 1. Mose 15. Wenn wir das verstanden haben, was in 1. Mose 15 steht, dann haben wir im Grunde das Wichtigste verstanden, die wichtigste Botschaft in der Bibel verstanden. Ich möchte deshalb 1. Mose 15 nochmal zusammenfassen. Hier sagt Gott zu Abraham, ich werde dich segnen. Und Abraham antwortet darauf, woran kann ich das erkennen? Wie kann ich sicher sein? Darauf befiehlt Gott Abraham, ein paar Tiere zu schlachten und zu zerteilen und die Hälften in einer Art Allee einander gegenüberzulegen. Das klingt für uns etwas verwirrend. Und ich muss zugeben, ich habe das auch irgendwie nicht so richtig verstehen können, was damit gemeint ist, warum er dann diese Allee legen soll und was dann passiert. Aber da hören wir jetzt zu und das ist total spannend. Denn im Gegensatz zu uns verstand Abraham diese Bedeutung, was diese Anordnung sollte. Denn damals war das eine ganz übliche Zeremonie, wenn ein Bund zwischen einem Fürsten und einem Untergebenen zustande kommen sollte. Der Diener musste die Tiere halbieren, in Reihen anordnen und er musste durch die Tiere hindurchgehen. Diese Zeremonie symbolisierte dann den Fluch des Bundes, den die beiden jetzt geschlossen hatten, den der Diener mit seinem Herrn eingegangen war. Nämlich, wenn du, mein Diener, unseren Bund jemals brechen solltest, wirst du wie diese Tiere in Stücke gehauen. Und deshalb musste der Diener zur Bestätigung durch diese Allee hindurchgehen. Denn der Diener sagt dadurch, dass er durch diese Allee geht, ich schwöre dir Treue, mein Herr. Und wenn nicht, werde ich wie diese Tiere in Stücke gehauen. Und für diese Art der Fluchzeremonie bereitete Abraham in 1. Mose 15 die Tiere vor und wartet darauf, dass Gott, denn Gott ist der Herr, ihn heißt, da durchzugehen. Denn die Herren, die gehen niemals durch diese Allee. Und Abraham setzte sich also hin und wartete. Und wartete. Und dann wurde es dunkel, dann kam eine plötzliche Finsternis, eine Finsternis des Gerichts. Und inmitten der Finsternis war Gott. Und Gott erschien als ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, so wie später auf dem Berg Sinai. Und er ging durch die Teile, genau wie er versprochen hatte, Abraham zu segnen. Und das erstaunte Abraham. Denn was das bedeutet, ist dies. Gott geht durch die Teile und sagt, ich verspreche dich zu segnen, und wenn ich dich nicht segnen werde, dann soll ich sterben. Dann soll ich in Stücke gehauen werden. Gott selbst übernimmt den Teil, den Abraham eigentlich nehmen sollte. Und das ist eben das Erstaunliche. Aber das ist noch nicht alles. Für Abraham bedeuteten das zwei Schocks. Der erste war, dass Gott durch die Teile hindurchging. Und der zweite war, dass er, Abraham, nie aufgefordert wurde, durch die Teile hindurchzugehen. Abraham musste nicht hindurchgehen. Die Zeremonie war damit beendet. Gott ist durchgegangen und damit war es zu Ende. Und zum Abschluss dieses 15. Kapitels heißt es, und an dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Und das ist das Unerhörte, das hatte es bis dahin noch nie gegeben. Das war nicht nur erstaunlich, dass der Herr durch diese Teile ging, aber wenn auch nicht mal der Diener den Eid sprechen muss, wisst ihr, was das bedeutet in diesem Bund? Abraham wusste, was es bedeutet, auch wenn er nicht wusste, wie das sein konnte. Es bedeutet, dass Gott den Eid für beide Seiten abgelegt hat. Und es bedeutet, dass Gott auch den Fluch für beide Seiten auf sich nahm. Und Gott sagt, nicht nur will ich in Stücke gehauen werden, wenn ich meinen Teil des Versprechens nicht einlöse, sondern ich will auch in Stücke gehauen werden, wenn du deinen Teil des Versprechens nicht einhältst. Und das ist das Geheimnisvolle des Bundes. Denn wir müssen uns fragen, wie kann das geschehen? Wie kann Gott dieses Versprechen einlösen? Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, nämlich zum Helden des Bundes. Gott sagt zu Abraham in 1. Mose 15 und zur ganzen Welt, ich werde dich segnen, egal was, sogar wenn es bedeutet, dass meine Unsterblichkeit sterblich wird. Sogar wenn meine Herrlichkeit in die Dunkelheit geworfen wird. Sogar wenn ich buchstäblich in Stücke gehauen werden muss. Und so geschah es dann. Denn Jahrhunderte später legte sich eine Finsternis über Golgatha. Tiefe Dunkelheit. Und inmitten dieser Dunkelheit war Gott. In der Person seines Sohnes Jesus Christus. Und er wurde buchstäblich in Stücke gehauen. Nägel durch die Hände, Speere, Dornen. Und warum? Jetzt ziehen wir die Verbindung. Jesus Christus trug den Fluch des Bundes. Jesus Christus ist der Held des Bundes. Paulus sagt in Galater 3, Vers 13 und 14, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Und wisst ihr, was das heißt? Das ist die Antwort auf diese ganzen Rätsel. Wie Paulus in Römer 4 ausführt, dass Gott sowohl Richter als auch Retter, als auch Gerechtmachender für die ist, die glauben. Er ist Just and Justifier. Und das ist die ultimative Vermischung von Gesetz und Liebe. Sind die Segnungen Gottes an Bedingungen geknüpft oder bedingungslos? Und die Antwort heißt ja. Und das geht gar nicht. Man kann auf eine Oder-Frage kann man nicht mit ja antworten. Aber hier geht es. Sind die Segnungen Gottes an Bedingungen geknüpft oder bedingungslos? Und die Antwort ist ja. Weil Christus am Kreuz die Bedingungen des Gesetzes vollständig erfüllt hat, kann die Liebe Gottes völlig bedingungslos für uns sein. Mit seinem perfekten Leben hat Christus den Bund vollständig erfüllt und die Segnungen begründet. Noch einmal Vers 8. So haltet nun die Worte dieses Bundes und tut danach, auf das ihr glücklich ausrichten könnt all euer Tun. Mit seinem Opfertod hat er den Fluch des Bundes vollständig getragen und lässt dir und mir den Segen. Er lässt den Segen jedem, der seine leeren Hände im Glauben hinstreckt und nach dem Segen fragt. Jesus Christus hat die Bedingungen des Bundes erfüllt, sodass wir die Segnungen ohne Bedingungen erhalten können. Das perfekte Leben Jesu hätte den Segen verdient gehabt, aber er hat stattdessen den Fluch des Bundes genommen. Das ist es, was Paulus in Galater 3 aussagt, so wie ich es gerade vorgelesen habe. Wer das verstanden hat, der hat das Evangelium verstanden. Und wenn das so ist, dann hat das Folgen. Wenn ich das Evangelium so verstanden habe, dann hat das Folgen. Dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. Und Tim Keller nennt uns drei Auswirkungen. Erstens, es führt zu widersinnigem Gehorsam. Paradoxical Obedience. Ich sagte ja schon vorhin, bis jemand die Bundestheologie verstanden hat, hat jeder von uns die Tendenz, entweder zu gehorchen und die Segnungen zu erhalten, also Bedingungen zu erfüllen, oder er glaubt, dass Gott die Segnungen bedingungslos gibt, oder dass die Segnungen bedingungslos zu erhalten sind. Das Gesetz ist gut, aber wir müssen es nicht so ernst nehmen. Das sind, wenn ich diese Bundesbeziehung nicht verstanden habe, ist das eigentlich die Position, die ich dazu einnehme. Aber dieser widersinnige Gehorsam, der aus dem Verständnis des Evangeliums herauskommt, bedeutet, dass du verstehst, dass Jesus die Bedingungen schon erfüllt hat. Und zwar zu einem radikal hohen Preis, sodass wir ohne Bedingung geliebt werden können. Das Gesetz ist Bedingung für den Bund und Christus hat das Gesetz erfüllt. Wenn ich das weiß, führt das dazu, dass ich es ernst nehme. Ich nehme das Gesetz sehr ernst, weil Christus musste dafür sogar sterben, um es zu erfüllen. Und das ist wichtig, denn dann versuche ich mit all meiner Kraft zu gehorchen. Mit jeder Faser meines Körpers versuche ich zu gehorchen. Aber falls ich scheitere, und ich werde scheitern, ich bin gescheitert, dann weiß ich, dass ich nicht verdammt werde, weil Jesus am Kreuz den Bund schon erfüllt hat. Mein Gehorsam ist also meine Art, Danke zu sagen zu Gott. Danke für meine Rettung. Es ist ein Weg, von Gott gemocht zu werden, aber es ist kein Weg, mir die Erfüllung des Bundes zu verdienen. Dafür müssen wir das Evangelium verstehen. Das ist das faszinierende Gleichgewicht in meiner Beziehung zu Gott. Auch wenn du das Evangelium verstanden hast, ist da immer noch ein irrer Widerstand. Aber es ist niemals Verdammnis. Auch wenn ich das Evangelium verstanden habe, habe ich Mühe, das Gesetz zu befolgen. Aber es endet nicht in Verdammnis. Sondern eben in diesen widersinnigen Gehorsam, wo wir ja immer wieder Schwierigkeiten mit haben. Und dieser widersinnige Gehorsam führt dann zu absolutem Vertrauen, dem zweiten Punkt. Es ist beängstigend zu heiraten, das haben wir zu Anfang schon gehört. Denn zwei Menschen sagen einander, ich gebe alles für dich. Aber woher kannst du wissen, dass der andere das auch halten kann? Das hatten wir gesagt, das müssen beide tun. Woher willst du wissen, dass du es halten kannst? Zwei Menschen kommen zusammen und sagen, ich gebe mein Leben für dich, ich opfere mich für dich, ich werde alles für dich tun. Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich passieren wird? Aber wenn Jesus Christus in eine Bundesbeziehung tritt, dann sagt er im Grunde, ich möchte dich heiraten. Ich möchte, dass du eine rechtlich bindende, intime Liebesbeziehung mit mir aufnimmst. Du musst nicht mein Diener sein, sagt Christus. Ich habe den Liebesdienst schon geleistet. Ich bin bereits in den Dreck gegangen. Ich bin schon für dich gestorben. Also vertraue ihm, vertraue Jesus Christus. Denn könnte irgendjemand mehr als das tun, mehr als das, was Jesus Christus getan hat? Aber wo führt dich dieser widersinnige Gehorsam und dieses absolute Vertrauen noch hin? Es führt dich zur Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Denn wenn du das Evangelium verstanden hast, dann hast du auch verstanden, dass Zuverlässigkeit keine schlechte Sache ist. Vielmehr ist Zuverlässigkeit gut für dich. In der ganzen Bibel wird deutlich, dass die Leute, die in eine Bundesbeziehung mit Gott kommen, auch in eine Bundesbeziehung mit anderen treten, die eine Bundesbeziehung mit Gott haben. Sie sind zuverlässig gegenüber anderen Gläubigen. Sie kommen nicht in die Gemeinde als Konsumenten, sondern sie sehen sich in einer Bundesbeziehung, auch in der Gemeinde. Das bedeutet, dass sie deutlich machen, sie sind zuverlässige Unterstützer. Sie sind bereit, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen. Sie sind Unterstützer, mit anderen Worten, sie werden Glieder der Gemeinde und bleiben nicht nur Gäste. Habt ihr das Evangelium verstanden? Dann sind dies die Implikationen. Widersinniger Gehorsam führt zu absolutem Vertrauen und Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Letztlich ist es ein ernsthaft werden mit Gott. Die moderne Theologie verspricht einen weichen, beliebigen Gott, den sich jeder zurechtmacht und dreht, wie es ihm gefällt. Aber die Bundestheologie beschreibt einen starken, kräftigen Gott, einen Gott, der real ist, der selbst beschreibt, wie er ist und sich nicht nach unseren Wünschen richtet. Im Grunde ein Gott, der zurückbeißt, der nicht beliebig ist. Denn Gott hat einen Bund mit uns Menschen geschlossen und er hat die Erfüllung des Bundes mit Bedingungen verknüpft. Doch gleichzeitig hat er, und das ist das Geheimnisvolle des Bundes, schon beide Seiten des Bundes erfüllt. Er hat Bedingungen aufgestellt durch seinen Sohn Jesus Christus, den Helden des Bundes. Und diese Bedingungen erfüllt, weil wir sie nicht erfüllen können. Ich lade euch also zu einer ernsthaften Beziehung mit einem bundestreuen Gott